Ich muss erst mal aufräumen. Dann mal die erste Folie. Als das Passafest näher kam, ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die dort Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Auch die Geldwechsler saßen dort an den Tischen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle aus dem Tempelbezirk. Mitsamt ihren Rindern und Schafen erfegte das Geld der Wechsler zu Boden und warf die Tische um. Den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das weg hier. Macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. In anderen Übersetzungen steht keine Räuberhöhle. Macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Ich habe mir überlegt, wenn Jesus hier reinkommen würde, und das würde passieren, wahrscheinlich würde Volkmar ihn anzeigen wegen Sachbeschädigung. Es passiert vor mehr als 2000 Jahren. Und so möchte ich die Predigt heute Morgen beginnen mit diesem Text. In meiner Übersetzung Hoffnung für alle steht oben drüber: Jesus reinigt den Tempel. Ihr könnt auch sagen, okay, er räumt auf. Hat er gemacht. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Wilfried hat das schon schön anmoderiert heute, wenn ihr diesen Begriff aufräumen hört, was das mit euch macht. Du hast das gesagt, manche finden das echt toll, wenn das alles immer so strukturiert ist und aufgeräumt ist. Andere kriegen da eher die Krise, wenn das immer so sein muss. Da sind wir sehr unterschiedlich. Und das ist ein Thema heute Morgen. Wisst ihr, wo das entstanden ist? Ich habe am Jahresende aufgeräumt. Mein Schreibtisch, weil einfach viel liegen geblieben ist. Termine beruflich, in der Gemeinde, privat. Und dann schiebst du das immer in deine Fächer und das sieht nicht so toll aus. Ich habe es vermieden, euch das Bild zu zeigen. Aber ich habe 8 Papiermülleimer weggeschmissen. Über den Jahreswechsel. Dann bin ich in den Keller gegangen und habe alles mal rausgeräumt. Und ihr wisst, ich bin mit 4M unterwegs und ich habe einfach die Sachen da reingestellt Ende November. Und da standen sie Ende des Jahres immer noch und das sah nicht toll aus. Und wie ich da so aufgeräumt habe im Jahreswechsel, habe ich gedacht, ja, Frank, aufräumen ist ein Thema. Und deshalb möchte ich euch heute mitnehmen. Nee, es geht nicht nur um, ob du dein Bett gemacht hast oder ob du das alles toll aufgeräumt hast zu Hause. Ich hoffe, ihr nehmt viel mehr mit heute Morgen für euer Leben. Und es gibt ja immer solche Sätze, die wir so hören. Ob du dich mit dem Thema beschäftigst an deinem Arbeitsplatz, in deiner Beziehung kannst du aufräumen. Du kannst auch hier in der Gemeinde auch geistlich aufräumen. Oder wir können hier Ordnung machen. Das Thema Putzen ist ein Puzzlestück nur davon. Gehört also zu unser aller Leben, zu meinem und zu eurem garantiert auch. Also das ist etwas, was uns alles verbindet. Wir sind da sehr unterschiedlich. Das muss auch nicht jeder so machen, wie ich das mache oder Birgit das macht oder Volkmar das macht. Aber ein Thema ist es für uns alle, weil es zu unserem Leben gehört. Und ich habe mich mal gefragt und ein paar Sätze zusammengetragen heute Morgen. Ist Ordnung eigentlich angeboren? Wenn das so wäre, habe ich gedacht, dann wäre das toll. Weil dann könnte ich ja sagen, ja, ich habe es nicht. In meiner DNA ist das nicht drin. Aber so ist das nicht, das wisst ihr alle, oder? Das ist nicht angeboren. Vielleicht zum Teil. Ja, es gibt Menschen, die sind von Natur aus etwas ordentlicher, andere weniger und manche sind echt die Chaoten. Na, also wenn die weg sind und du musst da was suchen, da findest du nichts, weil du nicht weißt, wo hat er das jetzt hingetan. Er selber wird es vielleicht finden. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich anstrengender? Ordnung zu halten? Ist das anstrengend? Wenn du das nicht so magst, ist das anstrengend. Da musst du dich überwinden. Aber Chaos kann auch ganz schön anstrengend sein. Weil wenn du etwas suchst, wo du weißt, dass du das hast, und du denkst, Mist, wo ist es jetzt? Und der Steuerberater ruft an und sagt, Herr Lotter, ich brauche noch den Beleg von 2022. Wo haben Sie den? Mist, wo habe ich den abgeheftet? In welcher Schublade ist er jetzt? Sonst kann ich vielleicht meine Steuer nicht abschließen. Also Chaos kann auch ganz schön anstrengend sein. Und Aufräumen kostet was, aber Chaos kostet auch was. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also diese beiden Extreme, dafür bezahlt ihr etwas. Und dann gibt es immer diese Sprüche, die habe ich mir auch noch mal aufgeschrieben. Einen hat der Wilfried heute Morgen schon genannt. Wer Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen. Das kenne ich auch. Das haut man dann immer mal raus. Mag sein, dass da was dran ist. Dann habe ich noch mir aufgeschrieben, will ich das so hinterlassen, wenn ich nicht mehr da bin? Das ist ein ganz wichtiges Thema, was uns alle verbindet. Wir werden alle mal gehen. Aber wenn es darum geht, sein Haus zu ordnen, wenn ich mal nicht mehr da bin, überlegt mal, ob ihr das den Kindern alles überlassen wollt, ob ihr dafür Unordnung oder für Streit sorgen wollt oder ob ihr nicht sagt, das ist eigentlich meine Aufgabe, als Eltern, als Vater und Mutter, das so zu hinterlassen, dass da auch alles geregelt ist. Das ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ich weiß aus vielen Gesprächen auch in der Arbeit, dass es nicht so ist. Und es sorgt für Unordnung und Streit. Aufräumen auch in dieser Lebensphase. Ein Thema ist immer, das ist mir im Keller auch aufgefallen, da sind ja Sachen, da wusste ich gar nicht mehr, dass ich die habe. Das könnte ich doch noch gebrauchen. Kennt ihr das? Da nimmst du so Sachen in die Hand und dann denkst du, eigentlich schade zum Wegwerfen. Ich könnte es doch noch mal gebrauchen. Und wenn es vielleicht in einem Jahr ist oder in 10 Jahren. Wir haben so Themen, wir haben jetzt einen Enkelsohn, da sind mir Sachen in die Hand gefallen. Ja super, dass es noch da ist. Jetzt kann ich es wieder gebrauchen. Ich kann es meinem Enkelsohn vielleicht was Gutes tun. Aber es ist nicht immer so. Und dann gibt es Dinge, das macht was mit dir, wenn du die in die Hand nimmst. Für euch könnte das weg, ne? Das ist irgend so ein alter Teddy. Aber es gibt Dinge in deinem Leben, die sind dir wichtig. Die haben etwas mit dir ganz persönlich zu tun. Und das ist der Teddy, mit dem bin ich als kleiner Junge im Arm eingeschlafen. Den habe ich in der Hand gehabt, jeden Abend. Sonst wäre ich nicht eingeschlafen. Und wir hatten einen Hund, der hat den mal zu fassen gekriegt, dann hat er ihm den Arm abgerissen, abgebissen. Und meine Mama hat ihn wieder angenäht. Und den habe ich so lange benutzt, bis ich ihn nicht mehr brauchte. Ich brauche den jetzt heute nicht mehr. Aber vielleicht doch, Johannes. Aber wieso eigentlich nicht, genau. Aber ich wollte euch nur sagen, es gibt einfach Dinge, die sind euch wertvoll. Und das ist für andere, die würden sagen, das kann doch weg. Solche Dinge gibt es aber auch. Das muss kein Teddy sein, das kann ein Bild sein, das kann ein Brief sein, ich weiß es nicht. Aber solche Dinge gibt es in unserem Leben und die würdest du nicht wegschmeißen. Die haben für dich einen Wert, wenn du die siehst, wenn du das liest oder wie auch immer. Und wenn du auch aufräumst, kannst du es auch nicht allen recht machen. Verabschiede dich bitte davon. Es sei denn, du bist Single, lebst irgendwo in deinem eigenen Kosmos, das gilt für die Arbeit, da wirst du es auch nicht allen recht machen können. Da gibt es bestimmte Regeln, aber das ist sehr unterschiedlich. Und du musst dich daran gewöhnen, auch wenn du aufräumen willst und mit Menschen zusammenlebst, dann müsst ihr euch irgendwie einigen, wie wollen wir das gestalten. Das betrifft deine ganz sachlichen Dinge in deiner Wohnung, aber auch in deiner Beziehung oder hier in der Kirche, in der Gemeinde. Wir sind ja nicht alleine, sondern wir müssen uns überlegen, wie wollen wir leben? Ganz chaotisch, alles irgendwie durcheinander, das kriegen wir schon hin, oder wollen wir doch eine gewisse Struktur und Ordnung haben? Und heute Morgen ich möchte euch mal helfen, auch anhand von diesem Bibeltext, weil Jesus hatte ja etwas im Kopf, was ihm wichtig war. und hat dann etwas getan. Er hat aufgeräumt, weil etwas nicht in Ordnung war. Und das hat er ganz massiv getan. Und heute Morgen möchte ich mit euch drei Fragen durchgehen, die euch vielleicht helfen können in deinem Alltag, in deinem Keller, auf deinem Schreibtisch, in deiner Beziehung, in deiner Familie, aber auch in deiner Beziehung mit Gott und mit dieser Kirche und in dieser Gemeinde. Drei Fragen wollen wir heute angucken. Und die erste, klickt ihr mal weiter. Die erste geht so: Was liebe ich? Das habe ich auch gemacht, wie ich im Keller war. Ne? Also, was liebe ich? Da tue ich mich schwer, das wegzuwerfen. Und dieses Thema, was liebe ich? Das ist dein Antreiber, was du machst, was du behältst, was du nicht wegwerfen willst, weil es dir wichtig ist. Das würdest du nicht einfach weggeben. Also das, was du liebst, hat einen Wert für dich. Und was einen Wert für dich hat, das treibt dich an. Das ist oft nicht das, was du sagst. Guck dein Leben an, was du machst. Wenn du sagst, bestimmte Dinge sind dir wichtig, aber du machst was anderes, dann machst du dir selber was vor. Und wenn ich mit dir durch dein Leben gehen würde und du würdest mir sagen, Frank, das ist mir wichtig und das ist mir wichtig und das ist mir wichtig. Und wir gucken uns deine Woche an mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit den Menschen, alles, was dazugehört. Dann finden wir beide heraus, was dir wichtig ist und was dir nicht wichtig ist. Das kannst du nachprüfen selber oder du kannst auch jemanden mit dazu nehmen und sagen, hilf mir mal, ich stelle mir die Frage, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und was nicht? Und das hat etwas mit Leidenschaft zu tun. Dafür brennst du. Das würdest du nicht aufgeben, weil du es liebst. Das machst du nicht. Das kann in deiner Familie sein, dass du dir da anguckst, was ist mir da wichtig? Ist mir Familie überhaupt wichtig? Ist mir meine Beziehung wichtig? Liebe ich Birgit? Das kann ich sagen. Aber wenn ich in diese Beziehung nichts investiere, dann ist sie mir nicht wichtig. Richtig? Dann kann ich viel sagen. Wenn ich sage, ich liebe diese Gemeinde, ich brenne dafür. Aber wenn wir mit dir durch das Leben gehen würden und wir würden sagen, ja, wo ist das denn? Wo entsteht denn da Frucht? Dann passt doch da was nicht, oder? Und wenn du sagst, ich liebe Jesus und Jesus könnte neben dir mitgehen, und er würde dir am Ende der Woche sagen, irgendwie, Frank, ich verstehe es nicht ganz. Du sagst, du liebst mich, aber du machst das, du tust das, da gibst du Geld aus. Lass uns das doch mal angucken. Lass uns da mal aufräumen. Das, was du tust, das ist das, was du liebst. Zweite Frage. Was kann ich und was kann ich nicht? Das ist ein bisschen schwierig, die Kurve zu kriegen zum Thema Aufräumen. Beispiel mein Keller. Birgit würde das ganze Werkzeug wegschmeißen. Ehrlich. Warum? Die sagt sie, was soll ich mit dem Werkzeug? Was soll ich damit? Erstens interessiert es mich nicht. Hübsch sieht es auch nicht aus. Und gebrauchen kann ich auch nicht. Und das ist der Punkt. Das, was ich nicht selber benutzen, gebrauchen kann, was soll ich damit? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Wohnungen ausgeräumt hat. Da habt ihr immer den Vorzug und das Glück, viele Dinge geschenkt zu bekommen. Aber ob das sinnvoll ist für euch, das mitzunehmen und in euren Haushalt zu stellen oder für euch persönlich zu gebrauchen, ist eine ganz andere Frage. Ist alles ganz schick. Das versuchen uns auch die Kaufläden einzusuggerieren. Jetzt ist 30% billiger, aber ob ich das wirklich brauche, auch wenn es billig ist, ist eine ganz andere Frage. Und da, glaube ich, muss man aufpassen, weil das, was ich nicht gebrauchen kann, benutzen kann, was soll das? Da muss ich gucken, was kann ich und was kann ich nicht? Welche Befähigung habe ich und welche nicht? Ich kann euch eine Befähigung sagen, die ich nicht habe. Und da macht es überhaupt keinen Sinn, da irgendetwas aufzubewahren oder so oder in die Richtung. Ich kann nicht gut schreiben. Ihr wird von mir nie ein Buch kriegen. Nie. bräuchte wahrscheinlich zwei Leben, um sowas zu formulieren. Die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, wie schwer ich mich tue, Texte zu schreiben. Das ist nicht meine Begabung. Alles, was mit dem zusammenhängt, das würde ich nie aufbewahren. Das ist uninteressant für mich. Andere Menschen, die sowas gut können, die würden sagen, ja, wenn es hier Dinge gibt, die mir weiterhelfen oder Bücher, die mir da weiterhelfen, das würden die aufbewahren. Die würden da drin lesen, die würden besser werden. Und darum geht es, sich zu fragen, was kann ich und was kann ich nicht? In 1. Petrus 4, Vers 10 steht dazu ein Bibelvers, der uns als Gemeinde betrifft. Jeder soll mit dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und das kann man prüfen. Welche Gabe hat Gott mir gegeben? Und wisst ihr, wenn ich Dinge tue, die ich nicht kann, ich sage mal vorsichtig, dann wird es irgendwie ein bisschen komisch, aber das fällt dann auch auf. Also ist es gut, Dinge zu prüfen, zu sagen, kann ich das oder nicht? So wie ich euch gesagt habe, ich würde nie anfangen zu denken, ich kann so ein Buch schreiben, will sowas veröffentlichen. Ich kann ein bisschen Gitarre spielen, ja, für einen Hauskreis. Aber ich würde nie euch fragen, kann ich in der Lobpreisband mitspielen? Mit mir hättet ihr keinen Spaß. Und das muss man wissen, dass man sagt, wo investiere ich meine Zeit? Wo bin ich gut? Wo hat Gott einen Platz vorbereitet für mich und wo nicht? Und das kannst du auch spiegeln auf dein persönliches Leben. Was kann ich gut? Was sollte ich fördern und was sollte ich vielleicht lassen? Das können andere besser. Das ist vollkommen in Ordnung. Diese Frage, aufräumen, was kann ich und was kann ich nicht, das beantwortet dir die Frage, wie kann das gehen? Wie kann ich etwas umsetzen? Und wenn du das versuchst mit Dingen, die du nicht so gut kannst, dann wird das echt anstrengend und schwierig. Und die dritte Frage, die ich heute Morgen stellen möchte zum Thema Aufräumen. Was brauchen wir und was brauchen wir nicht? Und wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, ist meine persönliche Meinung, das ist eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens, weil es ist die Sinnfrage. Wenn du die Sinnfrage in deinem Leben nicht beantwortet hast, dann ist alles irgendwie wichtig. Aber du musst irgendwo den Fokus finden und sagen, was brauche ich wirklich, ich sag mal, für mein Leben und was gibt mir Sinn? Leute arbeiten nicht gerne für sinnlose Dinge, oder? Das macht ihr nicht gerne. Ihr wollt wissen, wozu ist das gut? Und deshalb sollte man sich immer fragen, wofür brauche ich das eigentlich? Macht das Sinn, dass ich das aufbewahre, dass ich da Zeit investiere? Und der erste Unterpunkt wäre zu sagen, was brauchen wir eigentlich nicht? Was braucht man nicht? Was hilft nicht? Und die Bibel hat da auch einiges für zu sagen. Was hilft nicht? In Philipper 2, 21 schreibt Paulus, alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus will. Was sagt Paulus hier? Er schickt anschließend Timotheus in eine Gemeinde und hat gemerkt, die Leute, denen ist alles Mögliche wichtig. Die haben alle viel zu tun. Aber sie beschäftigen sich nicht mehr damit, was will Jesus? Und spiegeln das in ihr Leben. Und damit das wieder zurechtkommt, sagt er, und jetzt schicke ich euch Timotheus, weil da weiß ich, für den ist das, was er wirklich will, was ihm wichtig ist, was sinnvoll ist für ihn, ein Mitarbeiter für Jesus Christus. Und den schickt er dahin. Aber was er nicht will, dass wir uns verzetteln in alle möglichen Richtungen und diesen Fokus, ich sage jetzt mal als Christen, wo viele von uns heute hier sind, verzetteln. Sondern dass wir sagen, was macht Sinn für mein Leben, wenn Jesus mein Herr und mir wichtig ist. Zweites Beispiel, was wir eigentlich nicht brauchen. Matthäus 12, 25 aus der Hoffnung für alle. Jesus kannte ihre Gedanken und entgegnete. Ein Staat, in dem verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen, steht vor dem Untergang. Eine Stadt oder eine Familie, in der man ständig Zank und Streit hat und lebt, hat keinen Bestand. Und es geht hier nicht, ich möchte mal sagen, es geht nicht nur um den Staat, den wirst du nicht ganz ändern können. Aber dieses Prinzip, dieses Muster, Zank und Streit und Macht bringt uns nicht zusammen, sondern trennt uns. Und wenn es um sinnvolle Fragen geht, wenn wir fragen, was brauchen wir, das sind nur zwei Beispiele, da gibt es bestimmt noch mehr, was wir nicht brauchen. Aber so diese Machtgedanken, ich will das in der Hand haben, ich will der oder diejenige sein, das brauchen wir nicht, vor allen Dingen als Christen nicht. Wir haben jemanden, der unser König ist. Und ich brauche das auch nicht, dass ich irgendjemand bin oder Ansehen oder solche Themen weiterbringen möchte. Und wir wollen auch nicht in Zank und Streit leben. Das ist immer wieder eine Herausforderung, immer wieder. Das fing schon in der ersten Gemeinde an, wenn ihr das liest. Korinth, die haben sich zerstritten. Das ist irre, wenn ihr das liest. Auch die Schriften außerhalb von der Bibel, was da abging im ersten Jahrhundert. Ging es schon los, wo der Gemeindeleiter aus Rom geschrieben hat an die Korinther-Gemeinde, wie könnt ihr euch so zerstreiten? Es geht um diesen gekreuzigten Christus, ging da schon los, nichts Neues. Und die Spur dürfen wir heute aufnehmen. Also wenn du in deinem Leben Themen hast, wo es um Streit und Konflikte geht, willkommen im Leben. Du bist nicht irgendwas Unnormales, ist nicht so. Das gehört dazu. Aber dass wir sagen, brauchen wir das, wollen wir das, bringt uns das weiter. Das kostet so viel Kraft und Energie, diese Dinge zu klären. Und vor allen Dingen, wenn sie nicht geklärt sind, das ist noch schlimmer, weil irgendwann kommen sie an irgendeiner Ecke hoch und dann fliegt uns vieles um die Ohren. Und das ist nicht gut. Aber es hat seinen Preis, dieses Thema aufräumen. Und Jesus hat sich das ja auch gefragt in dem Text, so wie ich angefangen habe. Was brauchen wir eigentlich wirklich? Es ist ja nicht so, dass man diese Geldwechsler nicht gebraucht hat. Sie mussten ja eine Tempelsteuer zahlen. Und damit man diese Opfertiere bringen konnte, musste man auch irgendwo Opfertiere kaufen. Aber sie haben das am falschen Ort gemacht. Nicht an dem Ort, wo Gott angebetet wird, wo es hingehört. Das haben sie irgendwo nicht mehr auf der Reihe gehabt. Da ist so viel Tradition reingekommen. Das war damals schon üblich. Das ist gar keinem mehr aufgefallen. Und Jesus setzt hier eine Grenze und sagt, so funktioniert das nicht. Was brauchen wir, um diese Sinnfrage zu beantworten zum Beispiel? Uns als Kirche, als Gemeinde, was brauchen wir als EFG selbst? Wenn ich wieder diesen Missionsbefehl angucke, Matthäus 28, 19, geht hin in alle Welt. Was brauchen wir? Wisst ihr, was wir nicht brauchen? Noch mehr Predigten, noch mehr Hauskreise. Noch mehr OTT brauchen wir nicht. Auch. Wisst ihr, was wir brauchen? Diese Leidenschaft. Eine Leidenschaft für diesen auferstandenen Christus, dass er wirklich eine Antwort hat auf Fragen, die gestellt werden. Vielleicht nicht auf jede, die wir hier auf dieser Welt stellen. Aber die Sinnfrage, in meinem Leben hat er sie beantwortet. Da gehe ich auch nicht mehr von weg. Diese Sinnfrage und diese Leidenschaft, dass wir sagen, es geht nur mit diesem Jesus. Und wenn du diese Leidenschaft nicht hast und wenn du das nur machst, weil der Gottesdienst hier schön ist, weil hier nette Leute sind, weil viele Leute in der Jugend sind, weil wir OTT haben, das ist alles nett. Aber der Kern ist die Leidenschaft. Wir haben das gehabt von der Liebe. Das ist eine treibende Kraft. Wenn du verliebt bist, hast du das schon mal gespürt in deinem Leben, was das mit dir macht. Und diese Leidenschaft, die kannst du dir auch nicht schönreden. Die schenkt dir Gott, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Und dann ist er der Antreiber, nicht du. Und es sind nicht die Programme, die machen wir, ist alles richtig. Aber wenn wir nur auf die Programme achten, dann laufen wir in die falsche Richtung. Es geht um deine Sehnsucht, dass du sagst, ich möchte mein Leben für Menschen investieren, die diesen Jesus nicht kennen. Das möchte ich. Und ob ich das so mache oder ob ich das so mache, erstmal egal. Aber wir starten alle mit dieser Leidenschaft. Wenn du die nicht hast, dann dienst du irgendwelchen Programmen, aber nicht diesem Jesus. Das ist ein riesiger Unterschied. Kirchen brechen zusammen, weil Menschen wegen Programmen dahin gehen. Aber die Basis ist die Leidenschaft für diesen auferstandenen Christus, wo du verstanden hast, der hat mein Leben in Ordnung gebracht. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie, wenn es ihr gut geht. Dann wird es euch auch gut gehen. Wisst ihr, wo dieser Vers auszugsweise steht? Da hinten an der Wand. Suchet der Stadt Bestes. Was ist unsere Stadt? Selb. Interessiert es uns, wie es selb geht? Mit dem Antrieb, dass wir etwas kennen, was wirklich Zukunft und Hoffnung hat? Bei allen schwierigen Krisen auf diesem Planeten? Und dass du diesen Anker in deinem Leben hast, das kann dich nicht zerstören. Wenn du Christ bist, dann kann dich nichts mehr zerstören. Hör auf, dir diese Sorgen zu machen. Du lebst ewig. Ja, es ist schwierig. Es war auch für die ersten Christen schwierig. Aber in dir lebt eine Hoffnung, die dir eigentlich einen strahlenden Blick schenken müsste und sagen müsste, okay, wie können wir euch Menschen hier in Selb helfen? Wie können wir euch Menschen hier im Landkreis Wunsiedel helfen, dass es uns gut geht? Und der Antrieb ist nicht irgendein Programm, sondern der Antrieb ist, weil wir einen kennen, der uns mitnimmt in eine ewige Zukunft. Martina hat uns am 7.1. einige Punkte aufgelistet. Die habe ich mir einfach nochmal aufgeschrieben, weil die auch zu diesem Thema Aufräumen gut passen. Martina hat uns gesagt, was ist erlaubt? Könnt ihr euch fragen, was ist erlaubt? Es gibt auch Dinge in unserem Leben, die sind nicht erlaubt, die machen wir. Das wäre dann nicht so gut. Was ist nützlich? Das ist gut, wenn du das behältst. Wenn das nicht nützlich ist, dann würde ich dir raten, überleg das. Wenn das Dinge sind, die dich Kraft kosten, wenn das Dinge sind, die dich anketten, Thema Sucht, dann ist das nicht gut. Räum auf damit. Was erbaut dich? Was ehrt Gott, wenn du Christ bist? Das ist ein Punkt für dich, wenn du Christ bist. Die vorigen Punkte kannst du auch für dich fragen, wenn du nicht Christ bist. Dann kannst du sagen, okay, das ist auch wichtig für mein Leben. Was ist erlaubt und was ist nützlich? Und dann die Frage, was gibt Anstoß? Ich finde das eine ganz wichtige Frage, Thema Respekt. Was gibt Anstoß? Den anderen anerkennen. Ich muss nicht immer die gleiche Meinung haben, aber wenn ich Anstoß gebe, das würde ich mir schon überlegen, wie ich rede, was ich tue. Räum dann auf. Und Aufräumen passiert oft so, dass das fällt dir nicht einfach so ein. Vielleicht denjenigen, die so ein Gen drin haben, ich räume gerne auf. Bei mir war es jetzt Ende des Jahres so, es war echt eine Grenze erreicht, wo ich mal aufräumen musste. Gott zwingt uns manchmal aufzuräumen in unserem Leben durch Krisen und durch Stürme. Und er ist trotzdem da. Aber er hilft uns, mal unser Leben durchzureinigen. Dass wir den Blick wieder frei kriegen auf diesen auferstandenen Christus, der eigentlich unsere Kraftquelle als Christen sein soll, egal wie schwierig das wird. Und das auf die Seite zu schieben, das ist kein einfaches Leben. Aber sich das bewusst zu machen, trotz aller Schwierigkeiten, ist Jesus derjenige, der in meinem Leben die Macht haben soll, das Recht haben soll, in mein Leben hineinzusprechen und mit dem ich durch die Stürme gehen will und durch die Krisen gehen will, wenn sie kommen. Und sie kommen und sie sind schon da. Und noch besser ist, wenn du jemanden an der Seite hast, mit dem du das gemeinsam machen kannst. Und jetzt gegen Ende, was machen wir jetzt damit? Ich habe mir jetzt 4 Punkte aufgeschrieben. Da baue ich jetzt nochmal die nächste Folie von euch. Sehr schön. Da seht ihr jetzt Zahlen. Also ihr habt Schnittmengen. Martina hat euch schon eine tolle Erklärung gebracht mit einer Schnittmenge zum Thema Jahreslosung. Genau, da ist das Wort. Das war Schnittmenge. Das passt eigentlich auch ganz gut zu mir, weil ich habe jetzt Schnittmengen gebildet. Und Schnittmenge heißt, da hat man etwas gemeinsam oder halt nicht. Ne? Dann ist man entfernt voneinander. Die Schnittmenge Nummer 1 sieht jetzt so aus, da hast du keinen Sinn. Da weißt du nicht, wofür brauche ich das eigentlich. Und wenn du keinen Sinn hast, dann machen Dinge unzufrieden. Also wenn du Dinge tust, die du vielleicht gut kannst oder liebst oder so, aber du hast den Sinn nicht, dann macht dich das auf lange Sicht unzufrieden. Weil du tust halt irgendwas. Für uns in der Firma ist das im Moment ganz, ganz wichtig. Die Generation Z fragt nach einem Sinn. Und wir als Firma müssen den Leuten einen Sinn geben und sagen, jetzt schieb das Teil nicht nur von rechts nach links, sondern du musst doch wissen, warum. Sonst machen die das nicht. Und das ist doch berechtigt. Also in unserem Leben ist es doch aber auch so. Wir sollten doch wissen, was ist der Sinn? Klär die Sinnfrage. Die zweite Schnittmenge, da fehlt dir was? Dieser blaue Anteil, da fehlt dir dieser Antrieb. Der Antreiber, diese Liebe kann man das auch nennen. Dann hast du Begabung, aber ohne Leidenschaft. Und wisst ihr, wenn ihr Dinge tut, wo ihr keine Leidenschaft habt, wie fühlt sich das an? Das ist echt anstrengend. Da musst du dich immer wieder überwinden. Und jetzt missversteh das bitte nicht mit dem Thema Putzen oder so. Also das sind echt keine Begabungen, die du extra brauchst. Und wenn du nicht waschen kannst, wenn du nicht bügeln kannst und wenn du nicht kochen kannst und nicht putzen kannst und nicht staubsaugen kannst, dann melde dich bitte bei mir. Ich kann das auch nicht perfekt, aber ich kriege das echt hin. Ich mache das vielleicht nicht immer so toll zu Hause, aber auch wir als Männer, hör auf mit diesem Geschmarre. Also wer keine Waschmaschine bedienen kann als Mann, aber die komplizierteste Elektronik bedienen kann und Autos auseinanderschrauben kann und drunter liegen kann, hört auf mit diesem Geschmarre. Das hat nichts mit Begabung zu tun. Manche Dinge brauchst du einfach im Leben, dass sie funktionieren. Das ist bei euch persönlich, im Privatleben so, in dieser Kirche so, das ist überall das Gleiche. Und das Thema, was dahinter steht, ist was? Leidenschaft. Wenn ich keine Leidenschaft für dieses Thema habe, dann lasse ich es halt liegen. Aber es gehört doch dazu. Die Schnittmenge Nummer 3, da hast du eine Leidenschaft und da hast du eine Sehnsucht, da bist du voll dabei, aber leider kannst du es nicht. Du hast die Begabung nicht. Und ich war mit Birgit in der letzten Woche im Musical in der Freiheitshalle. Da waren Tänzer und Sänger aus ganz Europa. Die hatten eine Leidenschaft und die konnten das richtig gut. Echt. Da war echt Stimmung. Die haben das mega rübergebracht. Da hat alles gesessen. Wenn ihr mich als Tänzer da auf die Bühne gestellt hättet, die hätten alle ihr Geld zurückverlangt. Und darum geht's. Wenn wir Dinge tun wollen, die wir nicht können, das kann nicht funktionieren. Das wird Krampf. Und das sollten wir vermeiden, auch hier in der Kirche. Wenn du die Frage hast, was kann ich denn gut, such dir jemand oder sprich mich oder folg mal oder jemand an, den du kennst, hilf mir mal, wie kriege ich das raus? Was kann ich eigentlich gut? Welches Potenzial siehst du in mir? Wo kann ich mich vielleicht weiterentwickeln? Und das ist wichtig, weil wir selber haben manchmal ein anderes Bild wie jemand anders. Vielleicht kannst du was du noch gar nicht entdeckt hast. Haben wir auch schon erlebt. Ganz wichtig. Und das vierte, da kannst du nichts für, da kannst du nichts machen. Das ist dieser Kreis in der Mitte. Und da habe ich mir aufgeschrieben, das ist etwas Segen Gottes, Frucht, gute Ergebnisse. Wenn diese drei Teile zusammenkommen, dann wachsen Dinge. Und deshalb überlegt mal, welche Frage wäre für euch wichtig? Wo müsst ihr aufräumen? Welche Frage solltet ihr stellen, die euch weiterbringt? Was brauchst du, damit das alles Sinn macht? Was liebst du? Was treibt dich an? Was solltest du da beerdigen? Und was kannst du? Welche Fähigkeit und welche Begabung und welche Dinge bringen dich nach vorne? Und was ist einfach nur Last? Und was ist Krampf? Hab keine Angst davor, das zu sagen, sondern klär das mal, weil das kann so anstrengend sein. Und als Jesus in den Tempel ging, jetzt brauche ich die letzte Folie noch, als Jesus in den Tempel ging, erstmal hat er das geliebt, in den Tempel zu gehen. Er wollte seinem Vater begegnen, er wollte anbeten, er wollte die Beziehung mit seinem Vater pflegen. Und Dinge, die in dem Tempel jetzt passiert sind, die haben sich vielleicht eingeschlichen, aber die gehörten da nicht hin. Und Jesus hat da eigentlich, wenn man das hier so liest, ganz schön massiv aufgeräumt. Und er hat es bewertet und hat für sich gesagt, so geht das nicht. Das muss hier raus. Und er hat das angeguckt und hat sich die Leute angeguckt. Und Jesus ist echt ein Menschenlieber. Er liebt Menschen. Sonst wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Aber hier musste mal etwas gerade gerückt werden. Und er hat gesagt, deshalb habe ich euch das Fett noch mal reingeschrieben, schafft das hier weg. Das gehört hier nicht hin. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Aber hier in dem Tempel, hier gehört das nicht hin. Und diesen Tempel gibt es heute auch noch. Wo Jesus hier in diesen Steintempel gegangen ist, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. In euch, die ihr Christen seid und gesagt habt, ich möchte mit diesem Christus leben. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in euch. Und achtet darauf, dass euer Tempel aufgeräumt für Gott ist. Nicht so, wie ich mir das vorstelle, das ist nicht so wichtig. Achtet darauf, dass euer Tempel so aufgeräumt ist, dass Gott dort lebt. Dass er mit euch diese Beziehung immer weiter entwickeln kann. Dass er eure Begabungen fördern kann, mit euch sprechen kann. Und schafft die Dinge weg, die da nicht hingehören. Was die ersten Christen getan haben damals, sie haben an einen hingerichteten Gott geglaubt. Das konnten die Römer nicht verstehen. Wie kann ein Gott sich hinrichten lassen? Das hat Stress gemacht im ersten Jahrhundert mit den ersten Gemeinden. Die ersten Christen haben an einen hingerichteten Gott geglaubt, der neben Verbrechern hingerichtet wurde. Ein Gott. Unvorstellbar. Und der ist jetzt auch noch auferstanden. Und sie hatten damals nichts. Sie hatten das Alte Testament. Sie hatten kein Neues Testament. Sie hatten nichts. Sie hatten den Heiligen Geist, der mit ihnen unterwegs war und ihnen die Impulse gegeben hat. Und was die Römer nicht verstanden haben, wie kann das sein, dass diese Menschen ein Leben leben, dass sie sich einig sind, dass sie für Kranke sorgen, dass sie ihr Eigentum verkaufen, damit jemand anderes leben kann. Wie kann das sein? Das haben die Römer nicht verstanden. Weil Disziplin, Römische Reich war ein Reich der Disziplin. Deshalb gab es auch so viele Schulen, die Disziplin gelehrt haben. Und jetzt kommen die Christen und die machen das einfach. Und das haben sie nicht verstanden. Weil die Christen haben das einfach gemacht. Die konnten nicht aus dem Neuen Testament zitieren. Die hatten nichts. Aber sie hatten ihr Leben. Und ihr Leben hat eine Geschichte erzählt. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir eine Geschichte erzählen mit diesem hingerichteten Gott, der für uns einen Preis bezahlt hat und der eigentlich die größte Unordnung in Ordnung gebracht hat, dass wir durch unser Verhalten von Gott getrennt sind. Und er hat dafür gesorgt, dass da wieder Ordnung reinkommt.